Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, schönen guten Abend. Hier ist Vorwärts nach weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Gute Stimmung können wir, glaube ich, haben, zumindest was die letzten beiden Spiele von Hannover 96 angeht. Nach dem Auswärtsdreier in Bielefeld konnte man den Sieg tatsächlich vergolden mit einem 3:0. Am Ende wurde das 4:0 noch aberkannt im Stadion, sah es natürlich nicht nach Abseits aus, aber ich habe mir berichten lassen, das war dann doch Abseits. Aber 3:0 hieß am Ende gegen den ersten FC Nürnberg 96, damit wirklich auch den Abstiegssorgen tatsächlich entledigt und kann sogar ein bisschen nach oben schielen. Platz 7 ist in Schlagdistanz, der erste FC Kaiserslautern. Und jetzt steht das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC vor der Brust. Mein Name ist Tobi, nochmal schönen guten Abend und ich begrüße ganz herzlich den Chris. Guten Abend, Chris.
Hallöle, moin Tobi. Ja, man kann sich ein bisschen freuen. Aber richtig nach oben gehen wird es ja nicht, auch wenn wir alles gewinnen. Also ich meine, Kaiserslautern ist 4 Punkte weg und danach die Mannschaften, die 3, sind 10 Punkte weg. Also mit viel Glück kann man die Saison noch ein bisschen korrigieren, aber nicht viel.
Ja, Platz 7. Also ich meinte mit nach oben jetzt auch nicht irgendwie 4, 5 oder 6, sondern Platz 7. Und der ist machbar. Karlsruhe übrigens jetzt das schlechteste Rückrundenteam, das wirst du nicht wissen, deswegen helfe ich dir da. Gerne, Chris. Und natürlich auch dabei der VfB-Trainer Alexander Kiene. Schönen guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend, Tobi. Guten Abend, Chris. Und auch ein Hallo an alle 96-Fans.
Alex, ich hoffe, dass du nach Karlsruhe fährst, denn bei den letzten beiden Spielen warst du im Stadion und es gab 2 Siege. Können wir uns Hoffnung machen?
Das könnt ihr tatsächlich nicht. Du hast recht. Ja, bei den letzten beiden Spielen war ich im Stadion und habe die volle Punktzahl geholt. Aber diesmal werde ich morgen nicht in Karlsruhe sein und dementsprechend muss Hannover 96 auch ohne mich versuchen, das Spiel zu gewinnen.
Oh, das wird natürlich nicht so leicht. Wie hat dir Nürnberg gefallen? Wie hat dir das Spiel gefallen? Also ich fand jetzt, zu Beginn war Nürnberg relativ stark, hat dann ja auch ein paar Gelegenheiten, aber 96 dann hinten raus sehr souverän, findest du nicht auch?
Ja, also für mich war es so ein klassisches Zweitligaspiel, was am Ende des Tages über die Effektivität entschieden wurde, vor allen Dingen auch im letzten Drittel. Das heißt, einerseits geht es natürlich dann immer darum, den eigenen Strafraum auch zu verteidigen, da alles wegzuverteidigen und auf der anderen Seite vorne einfach die Konsequenz zu haben, die sich bietenden Möglichkeiten auszunutzen. Und da war 96 sicherlich insgesamt dann am Ende besser und hat dieses Spiel dadurch dann auch in der Höhe gewonnen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir Nürnberg insbesondere in der ersten Halbzeit besser gefallen hat. Sie hatten aus meiner Sicht die bessere Spielanlage vom Positionsspiel, vom Spielaufbau. Da hatten sie auch immer wieder gute Lösungen. Und 96 hatte da schon auch Probleme im Zugriff. Und wenn man insgesamt so die Abläufe über 2 Drittel des Feldes gesehen hat, dann hat Nürnberg da ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber, und das ist am Ende das Entscheidende, aus ihrer Spielkontrolle, auch aus ihrem Ballbesitz, haben sie insgesamt viel zu wenig Kapital geschlagen. Sie waren vorne auch im letzten Drittel nicht durchschlagskräftig genug, haben in den finalen Entscheidungen einfach die nötige Präzision, auch ja, den nötigen Killerinstinkt vermissen lassen. Deshalb sind viele Angriffe verpufft. Und das ist ja letztendlich ja auch ein Sinnbild der Saison, weil Nürnberg hat nur 26 Tore geschossen und man hat letzte Woche gesehen, warum das so ist. 96 hatte aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit vor allem gute Momente im Umschaltspiel. wenn sie da gerade auch über den Flügel durchgebrochen sind. Das hatten wir ja auch im Vorfeld angesprochen, dass da Räume sind, die du bespielen kannst. Und sie haben am Ende des Tages dann auch wieder in den richtigen Momenten zugeschlagen, nämlich direkt vor der Halbzeit durch den Standard und direkt nach der Halbzeit durch das Tor von Köhn. Das war für mich auch der Killer des Spiels, weil danach ist von Nürnberg nicht mehr viel gekommen. 96 hat durch den Konter das 3-0 gemacht und dadurch auch das Spiel komplett entschieden. Und deswegen ist so mein Fazit, ich fand den fußballerischen Ansatz, die Spielkultur von Nürnberg gut, aber es geht in dieser zweiten Liga einfach auch immer wieder um effektiven Ballbesitz und vor allem darum, ein zielführendes Ergebnis zu erreichen. Und da war 96 einfach effizienter und deshalb haben sie am Ende auch verdient gewonnen.
Ja, finde ich auch, dass es verdient gewesen ist. Chris, Derek Köhn, wir haben schon viel Positives über ihn gesagt, wir haben auch schon viel Negatives über ihn gesagt. Bei mir hat er so ein bisschen die Gunst wieder verloren. Das Tor war natürlich toll. Stefan Leitl ließ sich dann nach dem Spiel dazu hinreiten, zu sagen, es ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Sehen wir das auch so?
Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass das offensiv zutreffen mag, aber defensiv in keinem Fall. Da hat er deutliche Schwächen, da benötigt er dringend immer diese Absicherung der Dreierkette und die Unterstützung auf der linken Seite.
Ja.
Er hat gerade so in der Zuteilung und in der Übernahme von Gegnern deutliche Schwächen und ja, wie gesagt, offensiv müssen wir nicht drüber reden. Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, dass man ihn als Linksaußen einsetzen könnte mit seinen Qualitäten, die er offensiv zweifelsfrei hat. Ja, aber na gut, man möchte den Spieler ja vielleicht auch ins Schaufenster stellen und das macht man dann ja diesmal sogar sehr intelligent, dass man die Vorzüge eines Spielers hervorhebt und sie nicht quasi kaputt redet mit dem Ziel, sie zu verkaufen. Das ist durchaus auch schon passiert.
Ja, 5 Tore, 5 Torvorlagen, also durchaus eine offensiv sehr gute Bilanz. Und wie wir hören durften und lesen durften, nächstes Jahr wäre er mit einer festen Ablöse von 3 Millionen zu haben. In diesem Jahr völlig frei verhandelbar. Vielleicht hast du recht, Chris. Und wir haben dann am Samstagabend mit Ekin Çelebi schon seinen Nachfolger gesehen, wobei ich da noch sehr defensiv bin. Habe ihn 1-2 Mal bei der U23 gesehen und fand ihn jetzt nicht so stark. Aber das kann ja noch kommen. Übrigens U23, können wir sagen, er hat heute gespielt beim SV Werder 2 und hat gewonnen. Und wer hat getroffen? Unter anderem Nicolò Tresoldi, damit das erste Tor im Herrenbereich. Vielleicht ist es jetzt mal so ein Brustlöser, dass er nicht nur in der U19 treffen kann, sondern auch im Herrenbereich. Also die Jungs von Daniel Schöndl haben das Auswärtsspiel bei Werder gewonnen und damit Platz 3 in der Tabelle gefestigt. Alex, wann hast du das letzte Mal die U23 gesehen und kannst du uns da mal abholen, ob da vielleicht noch so ein oder andere Spieler interessant sein könnte? Die sind ja eine sehr erfolgreiche Truppe, jetzt auch wieder in der Rückrunde.
Ja, ich habe tatsächlich einige Spiele gesehen, sowohl in der Hinrunde als auch jetzt im neuen Jahr. Zuletzt war ich gegen den HSV im Stadion. Da haben sie am Ende sehr unglücklich verloren mit 1-2. Aber man muss sagen, dass sich die Mannschaft insgesamt in der Saison wirklich gut entwickelt hat und dass da wirklich auch ein paar Jungs dabei sind. Klar, Mumulu, Tresoldi, das sind schon zwei Spieler, die auch jetzt oben mit dabei waren. Ich hatte vor einigen Wochen im Podcast auch schon mal angesprochen, dass ich Tom Mustier für einen sehr interessanten Spieler halte, weil er einfach beide Dinge einbringt. Zum einen ist er sehr laufstark, intensiv und aggressiv gegen den Ball, hat also viele Balleroberungen. Und er ist auch jemand, der von hinten das Spiel lenken kann, aufbauen kann, wichtige Impulse setzen kann im Ballbesitz. Und deshalb, glaube ich, ist er ein Spieler, der auf jeden Fall Perspektive für die zweite Liga hat. Luis Oppie sehe ich noch auf jeden Fall als Spieler, der Perspektive besitzt. Da steht ja auch im Raum, dass der möglicherweise einen Profivertrag bekommt.
Ja, genau.
Ist eigentlich ein Achter, also ein Mittelfeldspieler, hat jetzt aber bei Daniel Stendl in der Innenverteidigung gespielt. Bringt einen sehr, sehr guten linken Fuß mit, spielt auch sehr gute Standards, bringt auch das nötige Tempo mit. Deswegen kann er auch hinten diese Position ausüben. Ich sehe ihn grundsätzlich im Profibereich eher im Mittelfeld. Aber wie gesagt, da sind einige Jungs dabei, auf die 96 sicherlich auch in der Zukunft setzen kann und aus meiner Sicht auch setzen sollte.
Muss man sagen, aber heute zum Beispiel der 10. gelben Karte gesperrt. Also das ist so ein kleiner Fabi Kunze augenscheinlich. Kriegt gerne mal eine gelbe Karte. Vielleicht kann man ihm das ja noch so ein bisschen austreiben. Wir wollen noch über einen Spieler sprechen, einen Spieler, der in Zukunft nicht mehr das 96-Trikot tragen wird. Viel wurde in den sozialen Netzwerken und auch im Stadion auf den Tribünen diskutiert, was machen wir mit Hendrik Weidand. Wir wissen, dass André ihn gerne behalten hätte als Backup-Lösung, als günstige Backup-Lösung, wie er sagte. Das können wir jetzt vergessen. Nicht, weil Hendrik den Verein verlassen wird, sondern weil Hendrik den Profifußball verlassen wird. Hendrik Weidand hat unter der Woche bekannt gegeben, dass er seine Karriere im Sommer beendet und dann in die Steuerkanzlei seines Vaters einsteigen wird, was ja schon von langer Hand geplant gewesen ist. Nicht der Zeitpunkt, aber dass er das einmal tun wird. Chris, wie hast du auf die Nachricht reagiert? Es gab ein 6-minütiges Video, das 96 veröffentlicht hat, in dem Hendrik dann das Statement uns quasi mitgeteilt hat. Wie hast du es aufgenommen und was sind deine Gedanken dazu?
Ich habe damit gerechnet, dass das passiert. Ich bin auch sehr zufrieden, dass der Spieler diese Lösung für sich getroffen hat. Das ist eine hochwertige Ausbildung, die er durchlaufen hat. Er hat eine unmittelbare Aussicht auf eine berufliche Einbindung in der Firma seines Vaters. Und ich glaube, wenn man ihn als Backup-Lösung genommen hätte, hätte das zu weiteren intensiven Diskussionen geführt innerhalb der Fanszene, der Twitter-Bubble und was weiß ich nicht so weiter. Und bei jedem noch so kleinen Fehler wäre ihm das wieder vorgehalten worden. Und deswegen glaube ich, für ihn persönlich selbst, letztendlich auch für den Verein, weil er zuletzt die Leistung nicht mehr abrufen konnte, ist es eine saubere Lösung. Ich möchte, jetzt musst du mir das nachsehen, du musst mich mal 2-3 Minuten reden lassen, ohne mich zu unterbrechen, aber das können wir anderen auch, wenn der Coach es macht.
Aber das kann ich nicht. Soll ich es wirklich versuchen?
Ja, versuch es mal. Also,
ich versuch's, okay.
Grundsätzlich wissen wir ja, dass Hendrik sehr vielversprechend, sehr erfolgsversprechend in seine Karriere bei uns gestartet ist und viele, die heute ihn sehr kritisch beäugen und sich teilweise auch lustig über ihn gemacht haben, waren damals große Fans, zum Beispiel der Platzwart. Wovon sich Hennen nicht erholt hat, war tatsächlich die Auswirkung seiner Vertragsverlängerung. Zu dem Zeitpunkt 2020 hatte er den fast dreifachen Marktwert von dem, den er heute hat. Er kam aus einer Saison, wo er 9 Tore geschossen hatte und 5 Vorlagen gegeben hatte. Damit hatte er so viele Tore geschossen wie Godetti und Teuchert in seinem ersten Auftritt bei uns zusammen, hatte insgesamt nur 1 Scorerpunkt weniger als die beiden zusammen. Es wurde damals die neue Vereinspolitik bezüglich der Gehälter ausgegeben, dass es eine Obergrenze gäbe, ich glaube 700 oder 600.000 Euro. Und es hieß dann von Martin Kind, dass man sich bei Hendrik Weidand bereits im oberen Bereich befinden würde. Das Grundgehalt sollte ja tiefer angesetzt werden und mehr leistungsorientiert sein bei allen Spielern. Das war ja auch einer der Gründe oder soll einer der Gründe gewesen sein, weswegen wir Dursun damals nicht von einem Wechsel nach Hannover überzeugen konnten. Besser als Hendrik zu dem Zeitpunkt in der Saison davor war lediglich Marvin Ducksch. Mit 15 Toren, 6 Vorlagen, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Mann 500.000 Euro im Jahr verdient hätte, wären das netto im Monat 21.000 Euro. Das kann man sich wunderbar ausrechnen lassen. Und wenn ich mir die durchschnittlichen Stundenlöhne von Fachjuristen angucke, dann müssten die auch sehen, dass es da einige gibt, die auch in diesen Bereich kommen. Und das ist auch völlig egal, ob ich Punkte hole, also einen Fall gewinne oder verliere. Der Unterschied ist aber, dass sich Hendrik im Leistungssport befindet. Und Leistungssport bedeutet Ernährung, kein Alkohol oder wenig Alkohol, möglichst keine Zigaretten. Du wirst in jedem Urlaub oder nach jedem Urlaub kritisch beäugt, ob du dich fit gehalten hast, Sport gemacht hast. Jedes Wochenende bist du am Arbeiten, Sponsorentermine, Benefizveranstaltungen, öffentlicher Druck, Leistungsdruck, Kritik und auch dein Verhalten in der Öffentlichkeit stehen eigentlich immer im besonderen Fokus. Wir alle wollten oder zum Zeitpunkt der Verlängerung von Hendrik, glaube ich, wollte der Verein unbedingt verhindern, dass es einen neuen Mertesacker, einen neuen Stindl, einen neuen Anton oder einen neuen Füllkrug gibt, nämlich dass eine Identifikationsfigur für den Verein verloren geht. Wir alle haben uns, glaube ich, gewünscht, dass wir einen neuen Stindl, einen Dolo, einen Altin oder so, dass wir den finden und dann letztendlich bei uns auch aufbauen. Wir erinnern uns immer alle gerne an Spieler wie Abdelaue, Asamoah, Bobic, Diouf. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass wir in unserer Karriere auch einen Almeida, einen Laut, einen Salai, Uffe Beck, Ben Schopp, Bredaric, Jonatas, Hashemian, Christiansen haben nie wieder so gute Leistungen gebracht wie bei Bochum damals zuvor. Erdinsch, Hanke, der einzige Treffer, wo ich mich bei Mike Hanke dran erinnere, ist der Treffer am Hund in der eigenen Auffahrt. Und ich kann und will einfach nicht verstehen, warum man ausgerechnet bei diesem Spieler, bei Hendrik Weidand, jetzt so ein Theater macht und diesen Spieler so an den Pranger stellt. Wenn man die Gehaltsrelation oder beziehungsweise die Gehaltsentwicklung in den Jahren sich anschaut, dann haben im Verhältnis zum damaligen Wert, viele Spieler der Vergangenheit viel mehr verdient als Hendrik selber.
Chris, jetzt sind wir bei 4 Minuten.
Wir sind nur 15 Sekunden. Und wir haben hier so viele Söldner beschäftigt, die viel verdient haben und dann weitergezogen sind. Wenn ich überlege, wie uns der Simak verarscht hat, der wird trotzdem bei fast allen noch nach wie vor in Legendenstatus erhoben. Und wir spielen seit vielen Jahren beschissen Fußball und das kotzt uns alle an und wir sind alle unzufrieden. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt das Ventil ist, an dem wir es ablassen. Und Fußballspieler sollen auch Charakter haben, Leidenschaft mit für den Verein aufbringen. Wir sagen hier alle immer niemals allein. Dann wünsche ich mir das aber auch von vielen von den Fans. Das ist alles, okay, was ich dazu sagen will.
Ja, lieben Dank, Chris. Also das, glaube ich, kann man so unterschreiben. Also der Vorwärts nach Weit Podcast bedankt sich bei Hendrik Weidern für tolle Spiele, für tolle Tore. Ich erinnere mich da vor allem an ein Tor im Derby, im Geister-Derby gegen Eintracht Braunschweig. Hendrik sagt selbst, er hat eben nicht diese tolle technische Ausbildung, die man heutzutage eigentlich bekommt. Hat dann vielleicht nicht 10.000 Mal den Ball an- und mitgenommen, sondern nur 500 Mal in seiner Jugendzeit. Und das kommt man sicherlich sehen. Nichtsdestotrotz war er immer mit Herz auf dem Platz. Hat immer Einsatz gezeigt. Ich erinnere mich an kein Spiel, wo er sich jemals hat hängen lassen. Und immer unsere Farben mit Stolz getragen. Deswegen von unserer Seite herzlichen Dank an Hendrik Weidand. Alles Gute für seine weitere berufliche Zukunft, die sicherlich gut aussehen wird. Und damit geht ein Stück Identifikation von Hannover 96. Und ich kann nur appellieren an alle da draußen, die ihr euch jetzt vielleicht auch angesprochen fühlt, hört auf, das mit dem Nachtreten zu machen. Das hat Hendrik nicht verdient, das habt ihr nicht nötig. Und das ist nicht das, wie ich mir Hannover 96, ich ganz persönlich, vorstelle. Und das soll nicht das Klima sein, in dem man sich hier bewegen muss. Also danke, Henne. Alles Gute. Pass auf dich auf. Und wir sind gleich wieder da mit Teil 2 vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Vorwärts nach Weit Podcast vor dem Auswärtsspiel von Karlsruhe SC. Chris, du hast so lange geredet, dass ich eigentlich ein Thema, was ich noch machen wollte, im ersten Teil, jetzt in den zweiten Teil, nur eine kurze Frage an Alex schiebe. Alex, das Ende von Hendrik Weidern haben wir jetzt besprochen. Es soll ja einen Kandidaten geben, der eventuell 96 im Sturm verstärken soll. Du bist ja oft in den Niederlanden. Du kennst die niederländische Bundesliga, hätte ich beinahe gesagt, also die Ehrendivise, die kennst du. Florian Krüger vom FC Groningen soll hier gewesen sein und ist ein möglicher Neuzugang. Was kannst du uns über ihn berichten? Hast du ihn schon mal gesehen?
Ja, ich habe ihn
in Deutschland sicherlich, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Ich hab ihn tatsächlich in Deutschland gesehen, weil er hat ja auch eine längere Zeit für Erzgebirge Aue gespielt. Und von daher ist er mir bekannt. Er hat jetzt den Weg über die Niederlande gemacht, den ja auch durchaus einige Spieler gemacht haben, ne? Siehe Derek Köhn. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, der auch vorne in der Offensive im Sturm seine Qualitäten hat, auch eine gute Abschlusstechnik hat, auch eine sehr gute Spielintelligenz hat, also Räume erkennt, in die er gehen muss. Es ist ja auch so ein bisschen tituliert worden als Ersatz für Bayer, wobei auch immer noch nicht feststeht, ob Bayer überhaupt dann auch 96 verlassen wird. Da habe ich ja auch wieder in den Medien einiges gelesen. Aber Fakt ist, dass er so gewisse Attribute auch mitbringt im Umschaltspiel, auch in Räumen, die er anläuft, in die er sich bewegt. Und dann hat er einfach auch eine sehr gute Abschlusstechnik. Er ist auf jeden Fall nicht der klassische Neuner. Das muss man auch klar sagen. Deswegen glaube ich auch, wenn sich Hannover 96 für ihn entscheidet, dann zusätzlich zu Spielern wie Teuchert. Aber so dieser klassische Neuner, der würde dann trotzdem nach wie vor im Kader fehlen. Und ich aus meiner Sicht, das habe ich ja auch immer wieder in der Saison jetzt betont, würde aus Sicht von Hannover 96 diesen klassischen Neuner auf jeden Fall verpflichten wollen. Auch ein Spieler, der durch Tore und durch Qualität in der Box den Unterschied macht. Und das ist sicherlich der genannte Spieler nicht. Aber ich finde, es ist ein Spieler, der eine Menge Qualität auch mitbringt, auch Potenzial für diese zweite Bundesliga, den man aus meiner Sicht auch noch entwickeln kann. Das ist ja auch immer wichtig, dass man so einen Spieler holt, wo man noch eine Fantasie hat, wo noch Prozente rauszukitzeln sind. Und ich denke, dass er insgesamt gut zu 96 passt. Aber trotzdem, er ist nicht der klassische Torjäger, der klassische Neuner, den sich sicherlich auch viele Fans von Hannover 96 wünschen.
Chris, etwas, was andere nicht gerne hören wird, der will ja immer seinen 50 bis 20 Tore Stürmer, der ja auch, also es klingt jetzt so gemein von mir, der ja auch nötig ist, den wir enttäuscht aber vielleicht haben. Würdest du dir eher so ein, also unser Trainer hat gesagt, er braucht nur einen Stürmer, im Zweifel, das wäre dann so einer, oder würdest du dir dann auch so eher, ich sag's, Simon Terodde wünschen mit 85 oder wie alt er jetzt ist?
Ja, wir haben mit City einen Spieler, der das sein kann. Bei Florian Krüger, wenn man sich die letzten Spielzeiten anguckt, die letzten beiden, also in der aktuellen Saison 3 Tore, in der vorigen Saison Bundesliga 1 Tor, also auch bei reichlich Einsätzen, scheint er auf keinen Fall dieser Spieler zu sein, der das kann. Simon Terodde sehe ich skeptisch. Ich bin mir so felsenfest sicher, dass wir der einzige Verein sind oder der erste Verein wären, wo Simon Terodde nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil er einfach dann in die Jahre gekommen ist. Wir kennen das ja alle.
Natürlich. Du.
Und, ja, natürlich. Hauptsächlich ich. Und das Problem, was wir natürlich haben, ist, am Ende scheitert es am Gelde. Ne? Wir werden, oder die Marschroute wurde ja schon wieder signalisiert, dass das Ziel sein soll, hauptsächlich ablösefreie Spieler in den Verein zu holen. Wir werden überhaupt nur Geld investieren, wenn wir einen Transfererlös erwirken und wenn wir einen Köhn für, sagen wir mal, 4 bis 6 Millionen verkaufen, werden auch nicht diese 4 bis 6 Millionen komplett in Spieler reinvestiert werden. Und das wäre wahrscheinlich eine Summe, die man nehmen müsste, um diesen Zweitliga-15-Tore-Garanten in den Verein zu ziehen. Von daher bin ich eher skeptisch, was das betrifft.
Okay, bei dir ist eher skeptisch. So, jetzt wollen wir aber gucken, tatsächlich auf den kommenden Gegner, auf den Karlsruher SC. In Klammern Hendrik Weidands Lieblingsgegner. Wir wissen aber schon, dass Hendrik nicht beginnen wird. Das hat Stefan Leitl schon bekannt gegeben, sondern wir werden mit Maxi Bayer und Sadi Teuchert wieder beginnen. Alex, der Karlsruher SC ist für mich immer so eine kleine Wundertüte. Er wird mir in der nächsten Saison deutlich sympathischer. Lars Stindl kehrt zurück. Eigentlich ärgert es mich, weil ich hätte ihn noch gern bei uns gesehen, aber das macht die Mannschaft des KSC sympathischer. Alex, was kannst du uns über die Ausgangssituation sagen und dann vielleicht auch gleich anschließend, für was der KSC steht und welche Ausrichtung der KSC da verfolgt?
Ja, wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, auch so insgesamt die Saison von beiden Mannschaften, dann kann man eigentlich so ein Duell auf Augenhöhe erwarten, wo wahrscheinlich Nuancen dann auch über Sieg oder Niederlage entscheiden werden. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Duell in der Tabelle. 96 mit 40 Punkten, der KSC mit 39, ein Punkt also auseinander. Das heißt, aus Sicht des KSC ist es ein sogenanntes Überholspiel. Also man kann mit dem Sieg gegen 96 den Kontrahenten überflügeln. Und das wird sicherlich auch das Ziel der Heimmannschaft sein. Am Ende geht es, denke ich, für beide darum, in diesem Endspurt der letzten 4 Spieltage ja einfach mit so einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen. Beide Mannschaften können nicht mehr absteigen, sie werden aber auch nicht mehr oben reinkommen können. Also geht es darum, ja, diese letzten 4 Spiele nochmal zu nutzen, um möglichst viele Siege zu holen, eine gute Gefühlslage auch mit aus der Saison zu nehmen. Für 96 geht es darum, eine Tendenz zu bestätigen, 2 Siege in Folge. Ja, und der KSC auf der anderen Seite hat die letzten beiden Spiele verloren. Natürlich waren es 2 Auswärtsspiele in Darmstadt und auch in Düsseldorf. Von daher rechne ich schon damit, dass der KSC zu Hause mit der entsprechenden Power, vielleicht auch mit ein Stück weit Wut, in dieses Heimspiel reinzugehen und ja, nach 2 Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Trainer Christian Eichner hat sich auch insbesondere letzte Woche enttäuscht gezeigt darüber, dass man schon zum 3. Mal in diesem Jahr in der Nachspielzeit ein Match verloren hat, nämlich in Düsseldorf. Das war auch schon gegen Nürnberg und Magdeburg der Fall. Das heißt, die Mannschaft ist dann nicht über die 90 Minuten oder dann auch in der Nachspielzeit ja einfach so fokussiert und so konzentriert, dass du dann einfach solche Punkte mitnimmst. Und das hat ihn geärgert. Und dementsprechend wird er die Mannschaft auch motiviert in das Heimspiel gegen 96 reinbringen. Die Saison insgesamt vom KSC ist auch, so wie du es gesagt hast, ein Stück weit eine Achterbahn. Es gab unterschiedliche Saisonphasen. Man hat nie so die richtige Konstanz hinbekommen. Trotzdem gibt es auch ein paar Fakten, die auffallen. Nämlich, dass die Rückrunde beim KSC besser ist als die Vorrunde. Man hat jetzt 21 Punkte im Jahr 2023 geholt. Das ist immerhin Platz 7 in der Tabelle in diesem Jahr. Man hat auch sich eine gewisse Heimstärke erarbeitet mit 24 Punkten, hat unter anderem auch Spiele wie gegen den HSV zu Hause gewonnen, auch insgesamt im Jahr 2023 in den 6 Heimspielen 4 Siege geholt. Und das fällt natürlich auch immer auf, wenn man sich das Torverhältnis anguckt, sie haben 50 Tore geschossen, damit sind sie in den Top 5 der zweiten Liga. Und das zeigt, dass sie auch eine gewisse individuelle Qualität nach vorne haben. Aus dem Mittelfeld, aber auch bei den beiden Spitzen. Auf der anderen Seite, auch das haben wir bei vielen Gegnern von 96 zuletzt gehabt, die Defensive ist anfällig. 49 Gegentore, gerade auch hinten in der Viererkette haben sie immer wieder Probleme, lassen sie immer wieder zu viel zu. Und das hat man auch in Düsseldorf gesehen, wo sie am Ende 3 Gegentore bekommen haben. Das ist eben nicht über die Saison gesehen und auch innerhalb der 90 Minuten immer konstant. Und deshalb steht man da, wo man jetzt steht. Insgesamt geht es aus meiner Sicht für den KSC darum, diesen Verein weiter auch in dieser zweiten Liga zu etablieren. Man baut jetzt das neue Stadion, man hat also die Infrastruktur optimiert und man möchte mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren mehr angreifen nach oben. Auch diese Vision der Rückkehr in die Bundesliga ist sicherlich bei den Verantwortlichen da. Es gab jetzt einen Personalwechsel. Kreuzer als Geschäftsführer Sport musste gehen. Da wird wahrscheinlich Michael Mutzel, ehemals vom HSV, diese Position übernehmen, auch ein ehemaliger KSC-Profi. Ja, und die Beständigkeit ist auf der Trainerposition trotzdem gegeben mit Christian Eichner, der einen guten Job macht und der mit Sicherheit auch jetzt versuchen wird, nochmal mit dem Heimsieg gegen 96 so diese letzten Wochen anzugehen. Das wird das Ziel sein und wir dürfen gespannt sein, wie der KSC dann auch am Samstag auftritt.
Was alles, ich verbinde mit dem KSC tatsächlich positive Emotionen und Erinnerungen. Ich erinnere mich, da bin ich wieder bei Hendrik übrigens, an Hendriks erstes Profitor im DFB-Pokal, noch im alten Wildpark-Stadion, ist er eingewechselt worden, hat es dann noch geschafft, einen Doppelpack zu schnüren. Natürlich ist es eine völlig andere Mannschaft als, also sowohl unsere Mannschaft als auch deren Mannschaft. Aber kannst du uns vielleicht verraten, also auf wen achten wir besonders? Welche Taktik wird Christian Eichner? Ich finde, die beiden sehen sich so ähnlich, Leitl und Eichner. Aber das ist jetzt mal vielleicht auch mein persönlicher Spleen, hat auch mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Was können wir da erwarten? Wen können wir da erwarten?
Ja, der KSC ist so eine klassische Zweitligamannschaft aus meiner Sicht. Die haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, Torhüter Gersbeck, wie Franke, Gondorf, Jung. Also da sind ja etliche Jungs dabei, die auch schon ein paar Jahre in dieser zweiten Liga am Ball sind. Sie haben physische Typen, auch wie Schleusener im Sturm. Sie haben aber auch sehr gute Individualisten, wie Wanicek, wie Nebel, also kreative Spielertypen. Also diese Mischung in dieser Truppe stimmt. Und es ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall gut kicken kann, gerade im Mittelfeld, wenn man sie lässt. Das sieht man auch an der Anzahl der geschossenen Tore. Also da haben sie schon auch eine Qualität in der Offensive. Auch die Spieler vorne haben eine gewisse Quote in dieser Saison erreicht. Also da muss man schon auch von Beginn an auf der Hut sein. Auf der anderen Seite, das habe ich gerade angesprochen, fehlt ein Stück weit diese Leistungskonstanz in der Saison, auch in den einzelnen Spielen. Trotzdem finde ich auch in den letzten Wochen und Monaten hat sich diese Mannschaft entwickelt. Sie haben auch eine Mentalität sich erarbeitet, Spiele auch drehen zu können, wie beispielsweise vor einigen Wochen das Heimspiel gegen Nürnberg, wo sie zurücklagen und dann innerhalb von 13 Minuten durch 3 Tore das Spiel gedreht haben. Auch gegen den HSV haben sie in den ersten 30 Minuten aufgedreht, 3 Tore gemacht und dadurch auch das Spiel in die eigene Richtung gebracht. Also du musst gegen diesen Gegner wach sein, du darfst eben nicht abschalten. Und ich habe es ja eben auch schon erwähnt, die Herangehensweise von Christian Eichner auch für das Heimspiel gegen 96 wird natürlich sein, nach den 2 Niederlagen mit einer entsprechenden Power und auch Schärfe in dieses Spiel reinzugehen. Von der Grundorganisation setzt er auf eine sehr starke Struktur im Zentrum. Also er möchte viele Spieler haben, die das Zentrum stabil halten, die dort auch die Räume verdichten. Und das Ziel ist es schon auch, den Gegner dann immer wieder dahingehend zu lenken, dass man im Zentrum Balleroberungen hat, um aus diesen dann auch in Umschaltprozesse zu kommen. Und sie haben auch mit Ball viele Spielabläufe durch das Zentrum über entsprechende Zwischenräume, wo Spieler wie Vanicek, wie Nebel dann auch versuchen, kreative Lösungen nach vorne zu initiieren und auch die beiden Stürmer in die Tiefe zu bringen. Deshalb hat die Mannschaft von Christian Eichner häufig in dem System 4-4-2 mit Raute agiert. Das heißt eine Viererkette, davor die vier Spieler in der Raute angeordnet und zwei Spitzen. Und aus dieser kompakten Ordnung versuchen sie dann anzulaufen mit den beiden Stürmern, versuchen den Gegner in die Raute zu lenken, um dort dann auch aktiv und aggressiv Balleroberungen im Zentrum zu generieren und dann in entsprechende Umschaltmomente zu kommen. Ich rechne im Heimspiel gegen 96 schon damit, dass sie attackieren werden, dass sie zu Hause versuchen werden, gerade auch in den ersten 15, 20 Minuten zum einen zuzustellen und dann angespielte Bälle von 96 attackieren zu wollen. Durch ein hohes Pressing, durch eine hohe Intensität. Darauf muss 96 vorbereitet sein, dass sie sich da nicht überrennen lassen, so wie es dem HSV passiert ist. Ich denke, dass sich das im Spielverlauf dann ein bisschen modifizieren wird, dass dann auch mal Phasen sind, wo sich der KSC auch zurückzieht. Aber gerade auch zu Hause erwarte ich den KSC offensiv und dass sie versuchen zu attackieren. Du kannst trotzdem auch Räume bespielen gegen diese Raute, auch gegen entsprechende Schwächen, die die Mannschaft ganz klar im hinteren Bereich hat, in der Viererkette, auch in der Verbindung zum defensiven Mittelfeld. Damit meine ich einerseits, du kannst Räume neben Gondorf, neben dem Sechser bespielen, insbesondere auch diagonale Halbspuren. Und du musst, gerade auch weil sie sehr viele Spieler im Zentrum haben, du musst über Außen spielen. Du musst über die Außenspuren, die einfach besetzt sind, versuchen, in den Rücken der Abwehrkette zu kommen. Und da haben sie immer wieder Probleme in der Handlungsschnelligkeit, auch wenn sie in 1-gegen-1-Duelle müssen. Und so hat auch Fortuna Düsseldorf letzte Woche das Spiel dann noch gedreht und für sich entschieden. Also das sind Möglichkeiten, die du gegen diese 4-4-2-Raute-Anordnung auf jeden Fall nutzen musst. Mit Ball erwarte ich beim KSC schon, dass sie über eine Viererkette mit dem Sechser Gondorf davor auslösen wollen und dass das Spiel auch initiieren wollen. Und dann versuchen sie natürlich immer wieder im Mittelfeld Spieler wie Vanicek zu kriegen, zu erwischen, weil das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Auch Nebel auch von der Zehnerposition. Und diese beiden insbesondere versuchen dann, die beiden Spitzen vorne in Szene zu setzen und durch viele Abläufe in die Tiefe dann auch Kapital zu schlagen. Und sie versuchen auch, über viele Flanken vom Flügel zu arbeiten, insbesondere Heise. Links ist ein Spieler, der sehr gute Bälle mit seinem linken Fuß reinspielen kann. Und dann haben sie die beiden Jungs vorne in der Box, die dann auch zum Abschluss kommen wollen. Und sie haben auch Spieler aus der zweiten Reihe, wie Gondorf, wie Vanicek, die eine Qualität im Abschluss haben. Das Fazit aus meiner Sicht, wenn man sich das so taktisch und fußballerisch anguckt, ist, du musst es schaffen, durch eine gute, intensive Arbeit gegen den Ball den KSC vom eigenen Tor fernzuhalten. Du musst Spieler wie Vanicek auf jeden Fall bearbeiten. Du musst ihnen die Lust nehmen am Fußball, auch diese kreativen Momente unterbinden. Auch die Wucht, die der KSC in der Box hat mit den beiden Stürmern, die musst du wegverteidigen. Auf der anderen Seite musst du die sich bietenden Räume, der KSC ist anfällig hinter der Viererkette, die musst du nutzen. Zum einen in Umschaltsituationen und zum anderen auch über außen vor allem, dass du da immer wieder über den Flügel durchbrichst. Und dann kannst du auf jeden Fall in Karlsruhe auch etwas mitnehmen.
Ja, das wollen wir doch hoffen, dass 96 was mitnimmt. Wie gesagt, ich habe ja Platz 7 fest im Blick, muss ich ehrlicherweise sagen. Und auch unser Trainer scheint das langsam wieder zu wollen, wie wir der Bild entnehmen konnten. Gut, vielen Dank, Alex, für die Analyse vom Karlsruher SC. Sind wir gut vorbereitet auf den nächsten Gegner. Und wie 96 darauf reagieren werden muss, das hören wir uns gleich an, Alex. Denn das kannst du uns natürlich auch wie immer, wie jede Woche, noch einmal sagen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Vorwärts nach Wald vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Chris, ich finde, dann sollten wir doch eigentlich die Taktik spielen, die wir auch schon gegen Nürnberg erfolgreich gebracht haben, weil auch hier wieder, Alex hat es uns gesagt, wird uns der KSC Räume anbieten, die wir einfach nur bespielen müssen.
Ja, natürlich. Also jetzt haben wir zweimal hintereinander den Dreier eingefahren, haben gegen Nürnberg auch teilweise gute Ansätze gezeigt, wie ich finde. Es wäre verheerend, wenn wir uns davon jetzt wieder wegbewegen. Also das kann ich nur hoffen. Ich kann auch nur hoffen, dass die Marschroute ist, dem KSC unser Spiel aufzudrücken. Und ich glaube auch, dass die Offensiv kommen werden. Die sind wütend, die haben zweimal sehr unglücklich verloren gegen gute Gegner, Düsseldorf und Darmstadt war es, glaube ich, auswärts. Wir müssen nach vorne gehen und wir dürfen die Taktik jetzt nicht wechseln, auch mit Blick auf die neue Saison, weil die Saison ist doch für uns vorbei. Also wir können uns ja nur noch minimal verbessern in der Tabelle. Jetzt muss doch eigentlich schon die Arbeit für die neue Saison losgehen. Und das, was wir über weite Strecken diese Saison nicht geschafft haben, nämlich ein System zu finden und das für uns maximal gewinnbringend anzuwenden, das müssen wir jetzt schon üben. Auch wenn sich dann zum Saisonwechsel der Kader bestimmt verändern wird, aber trotzdem. Es werden viele Leute bleiben und die müssen das jetzt kapieren und das muss in die Köpfe rein.
Alex, wie schwer ist das für einen Trainer in so einer Situation, wo du jetzt wirklich dich aller Sorgen entledigt hast, nach oben nichts mehr geht? Also, wie hältst du denn da die Stimmung hoch? Also, was machst du, um diese Spieler nicht träge werden zu lassen?
Ja, ich sehe es ein Stück weit anders. Du hast die zwei Spiele gewonnen. Das heißt, da ist jetzt wieder auch eine gute Stimmung mit Sicherheit da in der Kabine, auch im Training. Ich glaube, es ist auch wieder ein Stück weit mehr Leichtigkeit, mehr Lockerheit da. Ich meine, wir haben ja auch häufig darüber gesprochen, dass in dieser Phase, wo die Ergebnisse nicht gestimmt haben, dass dann eine gewisse Anspannung zu spüren war bei allen Beteiligten und dass dann auch der ein oder andere möglicherweise verkrampft ist, auch vom Kopf. Und das hat sich jetzt aus meiner Sicht durch die zwei Siege verändert. Du hast jetzt ja wieder Selbstvertrauen auch getankt. Du hast gesehen, es funktioniert, wenn alle entsprechend mitarbeiten, wenn alle auch ihre individuelle Leistung einbringen. Und deshalb musst du jetzt mit diesem positiven Gefühl nach Karlsruhe fahren, wohl wissend, dass du keinen Millimeter nachlassen darfst. Weil nochmal, der KSC ist dann schon in der Lage, fußballerisch, aber auch von der Qualität vorne, ja, Zeichen zu setzen. Und deswegen musst du da auch von der ersten Minute an in puncto Schärfe, Intensität total dagegenhalten. Aber ich sehe es positiv, weil mit den Erfolgen wächst auch wieder das Vertrauen in die eigene Stärke und auch in den Spirit innerhalb der Gemeinschaft.
Und wie würdest du jetzt gegen den KSC auftreten? Also würdest du es machen, so ähnlich wie Chris und ich, so sagen, okay, wir halten jetzt es hoch und die beiden Spiele haben uns gezeigt, dass wir vielleicht auch ein Grundgerüst langsam finden, in dem wir uns wieder wohler fühlen. Wie würdest du die Mannschaft einstellen?
Ja, das haben wir auch die ganze Zeit ja gesagt, dass jetzt nach diesen ganzen Wochen, wo es auch nicht gut gelaufen ist, dass du wieder so dieses Grundgerüst finden musst, ne? Nicht mehr so viel das Personal wechseln, nicht mehr so viel auch in den Grundordnungen wechseln, sondern die letzten beiden Spiele, ja, wurde eine Grundordnung gespielt mit entsprechenden Lösungen auch, die im Spiel logischerweise immer initiiert werden. Es hat sich jetzt wieder auch eine Mannschaft rauskristallisiert, die funktioniert hat. Und deshalb glaube ich, dass Stefan Leitl auch personell nichts verändern wird. Er wird mit der gleichen Systematik spielen. Er wird wahrscheinlich auch mit der gleichen Startelf beginnen. Und jetzt muss diese Truppe das wieder auch bestätigen. Klar ist auch in Karlsruhe, du musst gucken erstmal von Beginn an, dass du wieder gut gegen den Ball arbeitest. Dass du da wieder intensiv bist, dass du da eine gewisse Schärfe drin hast. Dass du da möglichst auch von Beginn an die Duelle für dich entscheidest, um dann auch den KSC nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und auch da bleibe ich dabei, je länger du das schaffst, dann wirst du im Laufe des Spiels Räume bekommen. Wir haben es angesprochen, der Gegner hat Probleme hinten in der Viererkette. Du musst immer wieder in den Rücken der beiden Außenverteidiger, Sebastian Jung und Philipp Heise, kommen. Du musst es nutzen, dass der Gegner aus meiner Sicht im Zentrum, auch in der Boxverteidigung mit Franke, mit Kobold, auch Spieler hat, die in der Handlungsschnelligkeit Defizite aufweisen. Und deshalb musst du auch es immer wieder schaffen, aus Ballgewinn in Umschaltsituationen zu kommen. Und du musst immer wieder versuchen, über gute Spielverlagerungen auch die Flügel zu bedienen und da durchzubrechen. Die Qualität hat 96, aber das Schöne im Fußball ist ja, du musst es Woche für Woche immer wieder bestätigen. Und das ist jetzt die Aufgabe, das in Karlsruhe zu tun.
Und du sagst tatsächlich mit derselben Startelf, also du würdest auch Yannick Dehm wieder spielen lassen, der ja wirklich gegen Nürnberg vielleicht sogar sein bestes Spiel im 96-Trikot gemacht hat.
Ja, würde ich machen. Also nochmal, am Ende Leistung zählt und Dem hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft erfolgreich gewesen ist. Und wenn jetzt im Laufe der Woche da nichts passiert ist und er fit ist und auch die anderen Jungs fit sind, dann gibt es jetzt erstmal an sich keinen Grund, von der Startelf was zu verändern. Es gibt natürlich immer so, gibt immer noch vielleicht einen Punkt noch dazu, so kleine Nuancen, wo man sich sicherlich auch ein Stück weit am Gegner adaptieren muss. Damit meine ich, 96 wird natürlich hinten mit der Fünferkette spielen. Davor würde ich wahrscheinlich gegen diesen Gegner, der mit Raute agiert, eher mit einem Sechser und zwei Achtern agieren, damit du einfach auch deren Mittelfeld, deren Achse vorne mit Vanicek, mit Nebel auch besser unter Kontrolle hältst. Wahrscheinlich würde ich dann auch eher Kunze in diese Situation gegen Vanicek stellen, ja, damit es auch mal ein bisschen scheppert und auch mal dann entsprechende Zweikämpfe geführt werden. Und davor dann die beiden Spitzen, die aber auch in so einer Scheibenwischer-Situation agieren sollten. Also einer geht vor, der andere sichert und macht den Sechser zu. Also das sind so kleine taktische Nuancen, die ich machen würde. Aber ansonsten gleiche Mannschaft, ja, und dann wieder beweisen.
Wieder beweisen, ja. Chris, Yannicks Vertrag läuft aus. Sollten wir verlängern?
Ja, weil gewiss gibt es auf die gesamte Vertragslaufzeit gesehen viele Phasen, wo er nicht die Leistung abrufen konnte und auch deutlich hinter Moroja seinen Platz hatte.
Ja.
Momentan macht er vieles richtig und es wäre dumm, sich dieses Spielers zu berauben, zumal wir ja auch nicht wissen, ob Moroja bleibt. Also es gibt da jetzt, soweit ich gehört habe, keine Gerüchte, aber man muss ja damit rechnen, dass auch so ein Spieler nochmal den Absprung findet. Und warum sollten wir uns dann komplett nackt machen auf der rechten Verteidigerseite?
Ja, okay, bin ich bei dir. Und wenn wir jetzt nochmal zum KSC gucken, was glaubst du, was nehmen wir einen Punkt mit, nehmen wir drei mit, gehen wir mit leeren Händen raus?
Also für mich ist ja der KSC dieses Jahr schon, also du hast ja gesagt, nächstes Jahr wird er für dich nochmal sympathischer werden dadurch, dass Lars zurückkommt. Für mich ist er dieses Jahr schon deutlich sympathischer geworden, weil der eine Ork nach Bochum geschickt wurde und der andere nach Mordor zurückgekehrt ist. Und noch dazu Franke übernommen wurde in der Innenverteidigung. Also eigentlich, also muss ja quasi meine zweite Liebe in dieser Saison schon sein. Ja, wird ein schwieriges Spiel. Nein, soweit gehen wir nicht, keine Sorge. Wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube, mit einem Unentschieden kann man zufrieden sein. Ich wünsche mir aber, dass wir den Schwung der letzten beiden Spiele mitnehmen und hoffe auf ein weiteres Spiel ohne Gegentreffer. Das, glaube ich, war sehr wichtig gegen Nürnberg. Da hatten wir uns auch darüber unterhalten schon. Und ich sage, wir gewinnen auf des Gegners Platze mit 2-0, also 0-2.
Okay, also 96 siegt mit 2-0. Alex, muss das sich wieder neu beweisen? Glaubst du, das gelingt 96 am Samstag? Werden sie sich beweisen?
Ja, es wird auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel, weil der KSC zu Hause sich auch eine Heimstärke erarbeitet hat und einfach auch über Qualität in der Offensive verfügt. Deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn 96 am Ende einen Punkt mitnimmt und dadurch auch eine Serie dann von 3 Spielen ohne Niederlagen hätte mit 7 Punkten. Ich tippe auf ein 2-2, weil ich glaube, dass beide Mannschaften ihre Qualitäten in der Offensive zeigen werden und deshalb auch 4 Tore fallen werden.
Ja, jetzt müsste ich eigentlich, weil wir einen Sieg für 96 in München, müsste ich eigentlich Sieg für KSC sagen, mache ich aber nicht. Ich glaube an 3-0, 96 wird zu 0 spielen. Alex wird mich, die Mannschaft wird mich lügen strafen, Alex, aber ich will es einfach hoffen. Ich glaube an einen 3-0 Auswärtssieg von Hannover 96 und ich möchte nicht diese Sendung schließen, um auf was Schönes, ohne auf was Schönes hinzuweisen oder hingewiesen zu haben. Und zwar gibt es am 10. Juni des Jahres 2023 wieder ein Fanszene-Turnier. Gespielt wird es im Rudolf-Kallweit-Stadion. Ihr könnt euch anmelden, wenn ihr 5 Feldspieler und einen Torwart habt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Am Ende gibt es dann noch Essen und Trinken zu fanfreundlichen Preisen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, da möchte ich mitmachen und wenn vielleicht sogar der Vorwärts- und Weib-Podcast, wir bräuchten vielleicht noch einen 6. Mann, auch mitmachen möchte, dann können wir uns und ihr euch anmelden unter der E-Mail-Adresse fanszene-turnier2023@gmx.de. Organisiert wird das Ganze von Hannover Eint. Also nochmal 10.6. ab 10 Uhr Rudolf-Kallweit-Stadion. Und wenn ihr euch anmelden wollt mit 5 Spielern plus Torwart, dann bitte eine E-Mail an fanszene-turnier2023@gmx.de. So, wir fahren nach Karlsruhe. Wir werden siegen.
Tobi, ja, unser Podcast zerbricht innerlich, wenn wir daran teilnehmen würden, weil wir uns nicht darüber einigen können, wer von uns austrainierten Spielern ins Tor gehen würde.
Meinst du? Dann suchen wir einfach einen Torwart.
Nee, wir wollen ja alle ins Tor, wir brauchen nicht noch einen Torwart.
Ach so, meinst du das? Ach, weil wir nicht laufen wollen. Christian, richtig. Bist du im Tor? Ja, du hast dich ja gerade angeboten.
Jawohl.
Ja, also Alex kann alles und André sicherlich auch und Dennis und ich gucken dann mal so, und dann suchen wir noch einen Sechsten. Das gehen wir schon irgendwie hin. Also meldet euch gerne an für das Fanszene-Turnier. 10. Juni, wie gesagt. Jetzt fahren wir erstmal nach Karlsruhe, hauen die weg, holen 3 Punkte und werden am Ende immer näher rankommen an den ersten FC Kaiserslautern, das schlechteste Rückrundenteam. Denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.